Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Musik aus dem neuen Album von Gio, Mirrors and Smoke. Musik, die fast ein bisschen aus der Zeit gefallen klingt, nach der ganz großen Popgeste von Acts wie Hall & Oates, Whitney Houston oder Phil Collins, nach dem Pathos, der Eleganz und der Smoothness dieses Pops der frühen 80er. Kommt aber aus dem Hier und Jetzt und aus Köln von Johannes Stankowski, nämlich der hinter dem Pseudonym Gio steckt. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen und ihn gefragt, woher seine Begeisterung für diese ganz besondere Art von Pop kommt, die man ja schon auch so ein bisschen kitschig finden kann.
Also meine Begeisterung für unmodernen Pop, würde ich mal sagen, kommt aus der Zeit, als es noch modern war. Also ich habe nie aufgehört, diese Art von gefühliger, schmieriger, Bigger-than-Life-Balladenmusik zu lieben. Und schon als ich das erste Mal, meinetwegen jetzt irgendwie, keine Ahnung, In the Air Tonight oder so gehört habe, habe ich das gefeiert. Und da war ich dann irgendwie 5 oder sowas. Und jetzt feiere ich das halt immer noch einfach, ne? Das ist so der Sound, mit dem ich aufgewachsen bin. Und ich habe da keinen ironischen Bruch in meiner Wahrnehmung sozusagen. Es ist einfach Musik, mit der ich aufwuchs. Gleichzeitig wuchs ich natürlich auch auf mit Paco de Lucia oder den Beatles oder so, Lightning Hopkins, was meine Mutter oder mein Vater halt im Plattenschrank hatten. Aber ich habe mir nie angewöhnt, Musik irgendwie danach zu bewerten, ob das gesellschaftlich gerade cool ist oder nicht, sondern ich saug das alles auf und ja, mache dann mal eine Platte in irgendeinem Stil. Und in diesem Fall ist es halt so geworden.
Fehlt Ihnen denn momentan so ein bisschen Pathos oder Grandezza im Pop?
Nee, also ich finde, Pathos ist schon eine Menge da und es gibt ja auch so Leute wie Adele oder keine Ahnung, irgendwie in Amerika wird das vor allem momentan sehr unironisch gemacht, groß angelegte Popmusik. Mir ist das einfach nur zu aggressiv gemischt dann oft und zu modernistisch im Approach halt, damit es halt auch mithalten kann mit irgendwelchen Mumble-Rap-Artists, die halt 3 Spuren haben und super laut abgemischt werden können. Und mir war es ein Anliegen, eine Platte zu machen, die eben im Gestus sozusagen Early 80s ist, aber eben auch in der Soundästhetik da bleibt und nicht irgendwelche Lautheitskriege irgendwie braucht.
Sie haben gerade auch dieses Unironische angesprochen, das ja auch in Ihrer Musik ist. Also da ist keine ironische Brechung, sondern das ist eine liebevolle Hommage. Aber dass das eben auch andere MusikerInnen aktuell unironisch machen, geht heute vielleicht auch einfach mehr? Also was früher nur so als Guilty Pleasure galt und worüber man vielleicht auch so ein bisschen pop-snobistisch die Nase gerümpft hat, das kann man heute ganz unironisch gut finden, egal ob jetzt kitschigeren 80er-Pop oder die No Angels.
Ja, das glaube ich auch. Ich glaube einfach, dass mittlerweile alles so durchdiversifiziert ist, dass eigentlich gar keine Möglichkeit mehr besteht, sich außerhalb seiner eigenen Bubble über irgendwas lustig zu machen, weil man eh immer in irgendeiner Bubble ist, wo alles kohärent und stimmig ist. Und insofern, es gibt ja auch so Trash-Pop-Partys, wo die dann irgendwie Backstreet Boys spielen. Und also damals weiß ich noch, als es meinetwegen irgendwie für mich aufs Gymnasium ging oder so, da gab es halt Leute, die haben Beastie Boys gehört und Guns N' Roses und das war halt cool. Und ich habe halt gerne Roxette und Beatles gehört und das war halt ultra uncool einfach. Und man hat halt echt fast aufs Maul gekriegt dafür so. Und diese Zeiten sind definitiv vorbei. Man kann einfach machen, was man will und das kommt so Typen wie mir natürlich entgegen, weil ich dann, ja, fühle ich mich freier in so einem Environment. Aber ich meine, ich habe auch davor schon gemacht, was ich wollte. Insofern, es ist einfach nur, es ist irgendwie angenehmer so, die Luft, die man jetzt da atmen kann.
Wobei bei aller Ironiefreiheit ja schon auch ein bisschen Humor dabei ist in ihrer Musik, oder? Also wenn man sich zum Beispiel auch ihre Videos anschaut, diese Ästhetik, alles weich gezeichnet, Menschen Zeitlupen so durch pompöse Gärten, Saxophonspieler von schräg unten gefilmt, sie im weißen Anzug mit hochgekrempelten Ärmeln, mit sehnsüchtigem Blick in die Ferne, da ist ja schon auch ein bisschen Augenzwinkern dabei, oder?
Für mich ist das weniger ein Augenzwinkern als einfach eine Hommage an ein Genre. Ich finde diese Frage, ob etwas ironisch gebrochen ist, nur weil 30 Jahre vergangen sind, also läuft für mich ins Leere, muss ich ehrlich sagen. Ich finde diese Ästhetik total geil. Ich bin damit aufgewachsen und ich liebe Saxophon-Solos und ich liebe weich gezeichnete VHS-Ästhetik und bediene das so würdevoll, wie mir das möglich ist, mit ganz vielen tollen Helfern und Helferinnen. Ich bin umgeben von unglaublichen Talenten, die mir auf dem Weg dieser Platte viel geholfen haben. Und ja, für mich ist da kein ironischer Bruch. Aber ich kann das natürlich verstehen, wenn man jetzt aus einer völlig anderen Ecke kommt oder so aus der Rezeption, wie jetzt in Ihrem Fall, und so ein Ding dann auf dem Tisch liegt, dann denkt man natürlich, meint er das ernst oder so. Aber dass man so eine Frage jetzt mir stellt, der ich irgendwie 3-4 Jahre an der Platte gearbeitet habe mit all meiner Leidenschaft, aber nicht einem Mumble-Rapper stellt, der irgendwie 3 Wochen gebraucht hat für seine Platte, ob der das ernst meint, das führt für mich nicht in die richtige Richtung. Ich fühle mich gerne ernst genommen sozusagen mit dieser Platte, weil ich die auch sehr ernst gemeint habe halt, ne? Ja.
Also ich meine das auch gar nicht despektierlich oder so. Also ich sehe auch diese Ernsthaftigkeit und die Leidenschaft, mit der sie das machen. Aber so ein bisschen Spaß kann ja auch dabei sein, oder? Oder war es für Sie eine komplett bierernste Angelegenheit?
Nein, also ernst war nur meine Herangehensweise sozusagen. Ich habe einfach das Bedürfnis gehabt, eine echt gute Platte zu machen. Der Weg dahin war sehr spaßvoll und lustvoll. Und wir haben uns viel auch kaputt gelacht einfach darüber, wie geil das jetzt wieder genäht wurde oder so. Eine bestimmte Optik oder irgendeine Einstellung oder irgendein Solo halt. Natürlich, total. Man freut sich dann aber eher so wie so ein kleines Kind eben, ne? Also diese naive Freude am eigenen Schaffen und zu gucken, wie das so gedeiht, das war schon die ganze Zeit voll am Start. Und das jetzt so formvollendet, auch mit dieser Vinylscheibe dann in den Händen zu halten, ist ein wahnsinnig schönes Gefühl.
Zu dieser perfekten Early-80s-Ästhetik und dieser naiven Freude passt ja auch, dass man von dem Album eine limitierte Version kaufen kann, bei der ein eigenes Parfum dabei ist, das speziell für Sie entworfen worden ist. Geht das einfach gut zusammen, diese hedonistische Form von Pop und so ein Luxusgut wie Parfum?
Ich finde schon, in diesem Fall, da jetzt ein T-Shirt zu drucken als Merch-Artikel, wäre halt total daneben gewesen, finde ich, ästhetisch. Und so waren wir mit der Frage konfrontiert, was können wir sozusagen als, in der Rap-Szene würde man sagen, Boxinhalt dazu tun, was irgendwie so angemessen ist auch, ne? Und vielleicht nicht nur eine Ergänzung, sondern auch eine Erweiterung und Vergrößerung für das Produktportfolio sozusagen bedeutet. Und der Mario Lombardo, das ist der Mensch, der das ganze Album designt hat, also der Art Director, wenn man so will, der betreibt eben auch eine Parfümfirma, die nennt sich Atelier Oblique, und die machen in kleinerer Auflage unheimlich wohlduftende Parfums. Und hat sich eben bereit erklärt, dann einen Duft beizusteuern zur Platte sozusagen. Und das hat das damit auf sich. Und die gibt es dann halt, also dieses Parfum gibt es in sehr, sehr limitierter Auflage, sage ich jetzt mal, ohne irgendeine Zahl zu nennen. Aber das ist natürlich ein wahnsinnig, ja, hochwertiges Produkt. Das machst du jetzt nicht 10.000 Mal, ne? Und ich finde einfach ein total toller Zusatz für diese Platte, weil die Platte heißt ja auch Mirrors and Smoke. Im Englischen wäre das dann in der Entsprechung Schall und Rauch, und sozusagen diese ätherische Note durch dieses Parfum abgebildet zu sehen, macht mich sehr stolz und glücklich, weil es sieht geil aus, es duftet super, es passt irgendwie, ja.
Wir hören nochmal rein in einen Song vom wahrscheinlich wohlriechendsten Album des Jahres von Mirrors and Smoke und sprechen dann noch ein bisschen weiter mit Gio hier in Corso Kunst und Pop. Das Solo in Città heißt dieser Song.
Luci tremolanti, profumo di peccato,
das Solo in Città, einer von insgesamt 4 Songs auf Italienisch auf dem neuen Album des Kölner Musikers Gio. Dieses elegante Italienisch, das passt zur Soundästhetik von Gio. Da klingt dieser Pathos-Pop immer gleich nochmal ein bisschen leidenschaftlicher, sehnsüchtiger. Deshalb habe ich ihn vor der Sendung gefragt, ob diese Musik, die ja sehr smooth ist, die ja die auch so verträumt vor sich hinschwebt, ob das auf Deutsch überhaupt funktionieren würde.
Das ist eine sehr schwere Frage. Ich habe es noch nicht wirklich ausprobiert. Es wäre zu beweisen, dass es nicht so ist. Aber ich glaube, wenn ich jetzt eine Platte auf Deutsch machen würde, wo ich mich auch jetzt gerne mal dran traue, also ich merke, dass mich das immer mehr zu sich ruft, dann würde die wahrscheinlich ein anderes Gewand haben und anders klingen. Der Sound ist einfach perfekt für die italienische Sprache und auch für die englische Sprache, ne? Einfache Bilder zu benutzen, wirklich voll auf Leidenschaft und Liebe zu gehen, thematisch so, das ist eben in diesem Genre fest verankert, und dafür eignen sich einfach auch diese Sprachfarben, Italienisch und Englisch, sehr gut so.
Ich hatte mich nämlich auch gefragt, ob das mit dem Italienisch, diese 80er-Klangästhetik, ob das vielleicht auch so ein bisschen eine Flucht oder ein Hinwünschen in eine andere Zeit ist, vielleicht sogar ein anderes Land. Also in Ihrem Fall dann eben auch ein bisschen das Heraufbeschwören des Italienurlaubs als Kind, von dem man nur noch verblichene Polaroids oder sowas hat.
Ja, das hat schon was davon. Das ist ja auch, wenn man jetzt meinetwegen einen Kinofilm sieht oder so, sich irgendwas einverleibt, was Kulturelles, was einen mental und vom Herzen her transportiert und teleportiert, dann hat man ja danach eben diese Flamme im Herzen und möchte das gerne leben, möchte das gerne übertragen in sein Leben. Und für mich ist das halt eine Möglichkeit als Musiker, die ich einfach habe, dann auch wirklich so eine Welt zu bauen, ne? Und klar, wenn ich so Lucio Battisti-Platten oder sowas höre oder italienische Filme mir anschaue, die so ein gewisses Lebensgefühl oder eine Ästhetik vermitteln, die für mich reizvoll ist, dann ist die Musik natürlich für mich ein Weg, mich dem zu nähern. So. Und das habe ich gemacht mit der Platte. Ich habe versucht, etwas einzufangen, was in mir gerne lebt und was ich gerne fühle.
Eine Sache, worüber ich auch noch gern mit Ihnen sprechen würde, das ist, wenn Sie nicht als Gio auf der Bühne stehen, dann schreiben Sie als Johannes Stankowski ja auch Musik für Kinder. Und diese Kindersongs, die müssen ja sehr catchy sein. Das sind ja teilweise wirklich fiese Ohrwürmer, die man tagelang mit sich rumträgt und die müssen ja auch sehr einfach und gut mitzusingen sein. Inwiefern hat das auch Ihre Arbeit als Gio informiert? Also hat das Ihre Herangehensweise irgendwie geschärft, wie man Songs idealerweise aufbaut oder strukturiert, damit sie Ohrwurmpotenzial haben?
Ich glaube, das zieht sich durch mein künstlerisches Schaffen so mehr oder weniger als roter Faden durch, dass ich sehr, sehr klassisch schreibe, einfach, dass ich Intro, Strophe, Refrain, C-Teil, ne, Outro, diese Pop-Formel mit allem, was ich so produziere, bediene. Und Anfang der 2000er Jahre hatte ich so ein Projekt mit dem Simon Werle, Werle und Stankowski hieß das. Das war dann wieder ein anderes künstlerisches Gewand, aber auch eigentlich so Beatleske Songs, die einfach dann anders klangen. Und bei der Kindermusik hat es wieder ein anderes Gewand und bei Gio hat es wieder ein anderes Gewand, aber sozusagen die DNA, dass etwas einprägsam sein sollte, habe ich eigentlich immer, komme ich gar nicht raus, will ich auch gar nicht. Mein Interesse ist, gute Popsongs zu schreiben und die klingen halt immer wieder unterschiedlich, aber sie unterliegen eigentlich immer dem gleichen Regelwerk.
Sagt der Kölner Musiker Johannes Stankowski alias Gio, der mit Mirrors and Smoke eine Hommage an den überbordenden Pop der frühen 80er veröffentlicht hat.